Moin, hallo. Huhu. Das ist immer witzig, wenn ich in die Audios reinhöre, ob die Tonqualität okay ist und ich am Anfang erstmal nur Studiogebrabbel höre. Gut. Es ist Dienstag in der Klausurwoche. Ich nehme mir am Ende nochmal Zeit, um zu gucken, was es da vielleicht noch zu besprechen gibt. Keine Sorge. Und ich habe heute auch ausnahmsweise nach der Vorlesung noch mehr Zeit als sonst. Das heißt, wenn noch irgendwas ist, dann quatschen Sie mich einfach an. Jetzt möchte ich da einsteigen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Beim Teilraumkriterium. Kurze Wiederholung, was da überhaupt so los ist. Dann über Vektorräume gesprochen. Vektorräume sind algebraische Strukturen, die mit zwei Verknüpfungen rumlaufen. Die eine ist eine interne Verknüpfung auf der Menge der Vektoren, die nennen wir Addition. Damit haben wir eine abelsche Gruppe. Und dann haben wir noch was, da läuft nämlich auch noch so ein Körper rum, K, über dem alles definiert ist, nennen wir den Vektorraum V. Dann haben wir da auch noch eine Möglichkeit, Körperelemente von links mit Vektoren zu verknüpfen. Das nennen wir Skalarmultiplikation. Und die bezeichnen wir mit einem Punkt oder lassen wir auch manchmal weg. Und da sollen insgesamt vier Rechenregeln gelten. Das war das, was wir jetzt so besprochen hatten zum Thema Vektorräume. Wir haben uns Beispiele angeguckt und haben gesehen, was ein Teilraum ist. Ein K-Teilraum eines K-Vektorraums V ist eine Teilmenge, die mit den Einschränkungen dieser Vektorenaddition und dieser Skalarmultiplikation selber wieder ein Vektorraum ist. Und das Teilraumkriterium gibt uns eine Möglichkeit, das nachzuprüfen, ohne dass wir diese ganzen nervigen Axiome nachrechnen müssen. Denn wir erinnern uns, V1, abelsche Gruppe, besteht ja schon aus dem ganzen Gruppenzeug und V2 bestand dann nochmal aus diesen vier Rechenregeln. Das will man natürlich nicht ständig nachprüfen. Aber ich habe auch gesehen am Ende der letzten Vorlesung, als wir das Teilraumkriterium bewiesen haben, dass es da noch so ein paar Fragezeichen gab. Und als ich dann vorgeschlagen habe, dass wir das heute noch mal kurz anschauen, da gab es so das übliche Aufleuchten. Ja, bitte, genau. Also folge ich dem Aufleuchten und wir schauen das Teilraumkriterium nochmal an. Und wir üben auch heute direkt damit umzugehen. Beim Teilraumkriterium haben wir genau wie beim Untergruppenkriterium zwei Richtungen. Wenn irgendetwas ein K-Teilraum ist, dann behaupten wir, gelten diese Eigenschaften, die da stehen, ABC. Und das folgt wirklich direkt daraus, dass wir da halt einen Teilraum haben und dass da eben Sachen gelten, die so für Teilräume gelten. Umgekehrt ist es interessanter, auch beim Untergruppenkriterium haben wir gesehen, da haben wir diese zwei Richtungen und auch da war die Richtung, über die ich jetzt spreche, interessanter. Nämlich, wie man aus den drei Eigenschaften, die da stehen, ableiten kann, dass die Teilmenge, die wir angucken, wirklich ein Teilraum ist. So. An der Tafel steht deswegen auch nur für die erste Richtung ein Beweis, dass die Eigenschaften A bis C folgen, falls wir schon mit einem Teilraum anfangen. Und da steht auch mal die Notation. Wenn U ein K-Teilraum von V ist, dann bezeichne ich das mit einem kleinen Gleichzeichen, also einem Spitz. Und ich schreibe K dran, damit will ich vergessen, dass der Körper K darum läuft und wichtig ist. So, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was vorbereitet. Es stand ja letztes Mal auch schon einiges an der Tafel. Aber um da reinzukommen, möchte ich jetzt nochmal sagen, was wir alles so wissen, wenn die Eigenschaften A bis C gelten. Wenn wir also eine Teilmenge U haben, für die gilt, dass der Nullvektor drin liegt und dass für alle Elemente da drin auch alle skalaren Vielfachen drin liegen, also alle Skalarprodukte mit, mit irgendwelchen Körperelementen, das nenne ich heute skalare Vielfache von Vektoren. Und in C steht, dass die Summe von zwei Leuten ausdrückt. So, jetzt habe ich da schon mal was angeschrieben, was ich letztes Mal auch irgendwie so ähnlich wahrscheinlich angeschrieben habe und gesagt habe. Man kann nämlich jetzt herausfinden, dass die additiven Inversen von Leuten aus U auch im U liegen müssen. Das fehlt dann übrigens, das leiten wir uns jetzt her. Und wie machen wir das? Na, wir haben jetzt einen kleinen Vektor U aus U, der besitzt im großen Vektorraum V ein additives Inverses, weil wir ja einen Gruppenstruktur haben, also muss es Inverse geben. Das heißt, es gibt irgendwo auf der Welt diesen Vektor minus U. Und ich behaupte, dass der in U liegt, und zwar kann man das sehen, indem man minus U anders hinschreibt. Wir schreiben das als minus 1 des Körpers mal U. Minus 1 des Körpers muss es geben, denn K ist ein Körper, hat ein Einzelelement, muss dazu ein additives Inverse haben. Und da habe ich jetzt B verwendet, skalare Vielfache liegen drin, und ich habe Lemma 3,7 verwendet, dass man die skalare Summe unterschieden kann. So, jetzt habe ich also minus U geschrieben als skalares Vielfaches von U, habe jetzt gesehen, es landet in U. Und wie möchte ich jetzt weitermachen? Na, ich möchte jetzt das Untergruppenkriterium verwenden für die Teilmenge U von V, und ich vergesse mal kurz die skalare Multiplikation und
Können Sie deren Erzeugnis betrachten und kriegen
Schwingen auf jeden Fall einen Teil. Wollen wir das praktisch machen? Also sagen wir mal, wir haben. Oh, Sie sagen ja. Ich wollte das jetzt gerade möglichst abschreckend verkaufen.
Geben Sie mir noch eine Minute.
Also natürlich gucken wir uns Beispiele für Erzeugnisse an, aber ich wollte Sie kurz abschrecken mit dieser Definition, um zu motivieren, dass wir uns das nochmal näher anschauen. Denn stellen wir uns kurz vor, wir haben R hoch 5. Und wenn Ihnen das noch zu langweilig ist, dann nehmen Sie R hoch 100. Das heißt, Sie haben riesige Tupel mit unglaublich vielen Einträgen. Und jetzt werfe ich Ihnen so ein paar davon hin. Und Sie sollen jetzt ernsthaft alle Teilräume von R hoch was auch immer angucken und immer prüfen, ob die da drin liegen und den Durchschnitt über die Saale bilden. Das macht doch kein vernünftiger Mensch, oder? Nee, und das macht doch kein vernünftiges Computerprogramm. Also vielleicht, aber. So, das heißt, irgendwie muss es doch möglich sein, so ein Erzeugnis anders zu bestimmen, als indem man wirklich der Definition folgt, oder? So, das gucken wir uns später an. Wir werden uns in einem Lemma angucken, erstens, warum das wirklich ein Teilraum ist und zweitens, wie man den anders bestimmen kann und sich auch intuitiv vorstellen kann, als so, wie ich das gerade erklärt habe. Denn ich hoffe, Sie geben mir recht, dass es einfach eine total nervige Arbeit ist, die niemand machen will. Aber für den Moment, das Erzeugnis einer Teilmenge eines Vektorraums ist der kleinste Teilraum, der diese Teilmenge enthält. Und dieses kleinste bezieht sich auf Inklusion. Das ist wieder so ein Fall, wo es in der Literatur oder in anderen Vorlesungen oder Büchern teilweise andere Bezeichnungen dafür gibt. Und ein paar, die ich so gefunden habe oder manchmal gehört habe, sind linearer Aufspann, also linearer Aufspann der Menge, M. So sagen manche Leute. Je genauer die das nehmen, desto wahrscheinlicher ist, dass da auch der Körper K noch irgendwie in der Bezeichnung mit umläuft. Also sowas wie K-linearer Aufspann oder K-Aufspann. Lineare Hülle habe ich auch schon gehört. Und es gibt noch andere Bezeichnungen, aber die verwende ich alle nicht. Ich sage Ihnen das nur für den Fall, dass Sie es irgendwo sehen und sich fragen, ist es dasselbe. So. Und die Eselsbrücke, die da steht, die ist sehr albern und die ist nicht von mir. Die ist von anderen Studis. Manchmal kommen Studis mit so Ideen, die dann anderen Studis helfen und dann behalte ich die und gucke, ob dann beim nächsten Durchgang der Vorlesung, ob das da Leute irgendwie hilfreich finden. Entscheiden Sie selber, ob Sie Koch- oder Backmetaphern mögen. Die Eselsbrücke, die manche Studis letztes Mal gut fanden, war: Die Menge N, mit der wir anfangen, von der wir das Erzeugnis bilden wollen, ist quasi die Zutatenmenge, also das sind die Zutatenvektoren. Und das Erzeugnis davon, also dieser Teilraum, der dann rauskommt, ist der Kuchen, den wir aus den Zutaten gebacken haben. Ja. Wenn Sie es hilfreich finden, schön. Wenn nicht, bitte einfach ignorieren. Oder Sie kommen mit Ihren eigenen Vergleichen und dann kann ich in der nächsten linearen Algebra noch mehr Ideen an. Manchmal wollen wir Erzeugnisse konkret hinschreiben, nämlich dann, wenn die Menge konkret gegeben ist, zum Beispiel mit drei Vektoren, V1, V2, V3, dann schreibe ich das ganz konkret hin und wenn ich faul bin, lasse ich die Mengenklammern und die Vektoren sogar einfach weg und gehe davon aus, dass wir trotzdem alle verstehen, was ich mit dem Erzeugnis meine. Das werden wir in der Vorlesung ganz viel üben, wir werden ganz viel diese Notation benutzen und ich werde dann immer dazu sagen, hier an der Stelle, da bin ich jetzt faul, da lasse ich Sachen weg, weil man es trotzdem versteht und wenn es darauf ankommt, male ich die Sachen wieder hin, weil es sonst vielleicht zu Missverständnissen kommt. Das kennen Sie ja inzwischen schon ein bisschen. Eine andere Möglichkeit, Teilräume zu basteln, ist, dass ich mit Vektorräumen, also mit einem großen Raum anfange, da drin dann Teilräume angucke, die ich schon kenne, irgendwoher, und dann bilde ich den Durchschnitt über die Summe. Der Durchschnitt von Teilräumen ist wieder ein Teilraum, müssen wir uns kurz überlegen. Die Summe von zwei Teilräumen, so wie sie hier definiert ist, ist auch ein Teilraum. Und die Summe funktioniert so, wie man denkt, ganz intuitiv. Man bildet einfach alle Summen von kleinen Vektoren aus den beiden Teilräumen. Man macht alle Kombinationen, die man kann, und schreibt das hin. Und ich behaupte, dass da auch wieder ein Teilraum rauskommt. Am Ende möchte ich noch erklären, was eine Linearkombination ist. Da vermute ich aber, dass viele von Ihnen es schon kennen. Oder? Das kam doch vielleicht in der Schule schon vor. Linearkombination. Okay. Bei mir bitte K-Linearkombination, weil der Körper, aus dem die Skalare kommen, wichtig ist. Deswegen sehen Sie bei mir später auch oft die Abkürzung K-LK. Das heißt nicht Kunstleiterkurs, sondern das heißt, oh, wir können das Spiel spielen, was für andere ist die Abkürzung könnte das sein? Das heißt K, wie unser Körper K, der heißt jetzt immer so, Linearkombination. Und was ist das? Linearkombinationen sind immer endlich. Ich schnappe mir also endlich viele Vektoren aus meinem Vektorraum oder manchmal auch aus einer vorgegebenen Menge irgendwas basteln. Ich darf die also zum Beispiel skalar mit irgendwas multiplizieren und dann die Summe aus diesen ganzen Leuten bilden. Und egal wie ich das mache, egal wie viele davon ich benutze, sowas ist immer eine Linearkombination. Die einzige Regel ist, die Skalare kommen aus unserem Körper K und nicht irgendwoher. Und es dürfen nur endlich viele Vektoren beteiligt sein. Das sind die einzigen Regeln. Und dass wir da immer wieder im Vektorraum landen und nicht plötzlich irgendwo auf der Welt, das liegt daran, dass wir unsere Vektorraumaxiome haben und dass wir wissen, dass sowohl unter der Vektorraumaddition wir abgeschlossen sind, als auch unter der Skalarmultiplikation. Manchmal brauchen wir die leere Kardinärkombination, also eine leere Summe, bei der wir gar keine Vektoren hinschreiben, nur formal gesehen. Und damit wir dann wissen, was wir hinschreiben sollen, setze ich die leere Kardinärkombination, bei der also überhaupt keine Vektoren verwendet werden, zum Nullvektor. Das ist nur formal für den Fall, dass wir irgendwann mal Kombinationen hinschreiben und wir uns fragen, Augenblick, was machen wir, wenn da gar nichts steht? Zum Beispiel die Linearkombination aus der leeren Menge. Und dann wissen wir jetzt, okay, das geht, es ist die leere Kombination, das ist der Nullvektor, es passiert nichts Schlimmes. Das ist so ähnlich wie mit dem leeren Produkt oder der leeren Menge. Was für Fragen haben Sie jetzt schon, bevor wir irgendwelche Beispiele angeguckt haben? Dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwelche Kommentare machen wollte. Ich sehe nämlich momentan keine. Ich würde gerne, bevor wir das Beispiel angucken, das ich vorbereitet habe, noch sagen, was es bedeutet, dass man einen Vektor als Linearkombination in irgendwas darstellen kann. Wenn wir das im großen Vektorraum V machen, dann ist es in gewisser Weise witzlos. Also, ich will das kurz illustrieren. Wenn ich frage, ob ich einen Vektor V aus dem Vektorraum V mit Vektoren aus dem Vektorraum V darstellen kann, das Linearkombination, dann ist es irgendwie langweilig, denn ich schreibe einfach eins des Körpers mal den Vektor hin, den ich da habe. Das ist eine Linearkombination, die diesen Vektor darstellt. Und das ist ziemlich witzlos. Es ist nicht falsch oder verboten, aber es ist ein bisschen witzlos. Was wir normalerweise machen wollen, ist, wir wollen irgendwie beschränken, welche Vektoren wir benutzen dürfen für die Linearkombination. Das heißt, wir greifen uns irgendeine Menge von Vektoren raus. Später werden wir sehen, dass man das geschickt machen kann, dass die Menge möglichst klein ist, dass die irgendwas Besonderes kann. So. Und dann ist die Frage, was kann ich aus diesen Vektoren basteln? Welche Vektoren kann ich bekommen, wenn ich nur die Vektoren aus dieser vorgegebenen Menge benutze und daraus Linearkombination bilde? Und daher kommt diese Frage, wann ist ein Vektor als Linearkombination in einer bestimmten Menge von Vektoren darstellbar? Und ich sage, dass das der Fall ist, genau dann, wenn der Vektor der Nullvektor ist, klar, das ist dann halt die leere Kombination, oder aber, wenn es möglich ist, wie ich gerade gesagt habe, den Vektor als Linearkombination zu schreiben. Das heißt, es ist möglich, sich Vektoren aus der Menge M zu schnappen und irgendwelche passenden Skalare und so, dass die Linearkombination, die rauskommt, genau meinen vorher festgelegten Vektor. Und alles üben wir natürlich gleich. Ein bisschen was habe ich vorbereitet, aber ich bin darauf vorbereitet, alle Beispiele zu erweitern und vor allem manchmal noch so eine fortgeschrittene Version anzubieten von den Beispielen. Bereit, Beispiele anzugucken? Also halbwegs. Nachdem du siehst, also fangen wir harmlos an. Fangen wir an mit der leeren Menge. Da kann nämlich nicht so viel passieren. Wenn die Menge, mit der ich anfange, die leere Menge ist und ich mir jetzt die Frage stelle, was ist das Erzeugnis davon, dann muss ich ja nach Definition über alle Teilräume schneiden, die die leere Menge enthalten. Das sind alle. Wenn ich über alle Teilräume schneide, dann ja auch über die ganz kleinen. Und der kleinste Teilraum, den es gibt, ist der Teilraum, der nur den Nullvektor enthält. So wie die kleinste Untergruppe, die es immer gibt, die ist, die nur das neutrale Element enthält. Wenn ich jetzt also über alle Teilräume schneide und da dann der Nullraum dabei ist, dann kommt der im Durchschnitt vor und das heißt, der Durchschnitt liegt da drin. Das heißt, der Durchschnitt ist der Nullraum. Das heißt also, der kleinste Teilraum von V, der die leere Menge enthält, ist der Nullraum. Der Teilraum von V, der nur aus dem Nullvektor besteht. Das ist gut zu wissen, weil es manchmal vorkommt, dass die leere Menge aus Versehen irgendwo rumläuft und dann müssen wir wissen, was passiert. Machen wir es ein bisschen interessanter. Nehmen wir jetzt eine Teilmenge her, die selber schon ein Teilraum ist. Wir wissen das aus irgendeinem Grund schon. Ja, dann ist das Erzeugnis davon einfach diese Menge selber. Denn wenn ich jetzt wieder den Durchschnitt bilde über alle Teilräume, die diese Menge enthalten, dann ist die Menge selber als Teilraum bei diesem Durchschnitt vertreten, kommt also davor und dann liegt der Durchschnitt da drin, aber gleichzeitig liegt diese Menge ja überall drin und deswegen ist dieser Teilraum dann selber der Durchschnitt und ist sein eigenes Erzeugnis. So, das sind zwei Extremfälle. Im richtigen Leben begegnet uns eher sowas wie na, so ein Haufen Vektoren oder manchmal auch ein Vektor. Das ist auch erstaunlich oft so, dass uns das begegnet. Wir haben einen kleinen Vektor v und betrachten das Erzeugnis nur davon. Und wir können jetzt ja mal, ich habe da was aufgeschrieben, aber wir können ja auch mal zu Fuß überlegen, was muss denn da alles drin liegen in diesem Erzeugnis, damit da überhaupt ein Teilraum draus werden kann. Also wenn ich jetzt anfange, mach mal hier so ein Beispiel Erinnerungsfenster auf. Und wir können das auch mal konkret machen, oder? Wir gehen mal in R3. Und der Vektor, mit dem ich anfange, ist meinetwegen der Vektor 1, 2, 1, 1. Bisschen langweilig, aber dient ja auch nur zur Illustration. Jetzt möchte ich mir das Erzeugnis davon angucken. Das heißt, ich suche Teilräume, die diesen Vektor enthalten. Und der Witz ist jetzt minimalistisch zu denken. Ich überlege mir also einen möglichst kleinen Teilraum, wo aber dieser Vektor auf jeden Fall drin ist. Jetzt überlegen Sie mal, was man für einen Teilraum braucht, also worunter der abgeschlossen sein muss, was da auf jeden Fall drin liegen muss. Und dann sagen Sie mir mal Vektoren, die im Erzeugnis von V liegen müssen. Was fällt Ihnen da ein? Der Nullvektor. Der muss darum laufen, ansonsten haben wir keine Chance, dass jemand einen Teilraum wird. Aber was denn noch? Was für andere Vektoren müssen jetzt noch im Erzeugnis von V liegen, damit das ein Teilraum sein kann? Denken Sie mal nach, was man mit Vektoren in einem Teilraum alles so machen kann, ohne den Teilraum zu verlassen. Das ist wieder das Spiel. Sind wir schon fertig, wenn wir nur den Nullvektor und diesen Vektor zusammen betrachten? Ist das dann schon ein Teilraum? Ich wäre ein bisschen skeptisch, kommt irgendwie zu wenig vor.
Ja.
Genau, alles Skalaren vielfachen. Wenn Sie über Q arbeiten oder über einen endlichen Körper, dann sieht das schon deutlich anders aus und dann können die veranschaulichen, sind die irreführend. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Übungsaufgabe nach Beispielen suchen, um was zu veranschaulichen, dann können Sie ein R² oder R³ denken. Und dann sind Erzeugnisse von einzelnen Vektoren, die nicht der Nullvektor sind, gerade durch den Ursprung. Genau da ist der Vergleich angemessen. Ansonsten wäre es nicht. In R³ können Teilräume zum Beispiel auch Ebenen sein. Jetzt sehe ich gerade keine weiteren Hände. Dann machen wir es etwas interessanter und gucken in unseren schönen Matrix-Vektorraum. 2 Kreuz 2 Matrix über R. Und da möchte ich jetzt ein Beispiel betrachten für so ein Erzeugnis wie gerade, also von einem einzelnen Vektor. Und der Vektor, den ich jetzt anschauen möchte, ist die Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix hatte hier schon einige Gastauftritte. Und jetzt möchte ich das Erzeugnis davon angucken im Vektorraum der 2 Kreuz 2 Matrix über R. Und wir haben uns gerade überlegt, dass das Erzeugnis aus einem Skalarenvielfachen besteht. Also kann ich das Skalarenvielfache der Matrix einfach mal hinschreiben. Das sind dann alle Diagonalmatrizen, wo neben der Diagonale die Nullen stehen. Auf der Diagonale steht irgendwas, das darf auch Null sein. Aber wichtig ist, dass hier alle reellen Zahlen eingesetzt werden. Allerdings gibt es hier eine Besonderheit und deswegen möchte ich jetzt das Beispiel erweitern für Fortgeschrittene und Ihnen eine Frage stellen. Steht, also das Erzeugnis der Einheitsmatrix, das gleiche wie dieses Erzeugnis, wo ich die Matrizen 1, 0, 0, 0 und 0, 0, 0, 1 verwende. Also auch welche mit so einer 1 auf der Diagonale. Ist es dasselbe? Was denken Sie? Okay, wir können ja nach Bauchgefühl machen. Wer denkt, dass es das Gleiche ist? Ein paar ganz zaghafte Hände. Wer denkt, dass es nicht das Gleiche ist? Okay, das sind viel mehr. Dann sollen Sie auch zuerst erklären, warum das nicht das Gleiche ist. Und dann gucken wir, manchmal ist die Mehrheit ja auch ein Irrtum. Und dann frage ich nochmal die, die sich vorher so verschieden gemeldet haben. Was denken die, die gesagt haben, es ist nicht gleich? Warum ist es ich sehe erstmal nicht, was da schief gehen könnte. Da stehen Einsen, da stehen Einsen. Also, Bauchgefühl erklären, bitte. Dann.
Also, was ich jetzt so fühle, oder was mein Bauchgefühl jetzt sagt?
Ja, wir können gerne über das Bauchgefühl sprechen.
Genau, also das halt, wenn man jetzt links, das heißt immer die beiden Zahlen, also die beiden Nullen bleiben stehen und die beiden anderen Zahlen werden immer ausgetauscht.
Ah, okay, das heißt sowas wie, das kann nur sowas sein wie 2, 0, 0, 2 oder minus 5, 0, 0, minus 5 oder so, immer zweimal dieselbe.
Ja, genau.
Aha, okay, und auf der rechten Seite?
Und auf der rechten Seite sind weiter halt 3 Nullen stehen.
Und nö, wieso, wenn ich die addiere, dann kommt ja auch 1, 0 und 1 raus.
Aber es sind ja zwei nicht in
ja, aber im Erzeugnis darf ich ja addieren, da darf ich ja die Jahrkombination bilden. Also, bin noch nicht ganz sicher, wo Sie hinwollen. Aber vielleicht haben ja Leute so ein ähnliches Bauchgefühl. Ich sehe jedenfalls noch mehr Hände. Da drüben. Okay, ich fange mal hier an.
Also, mein Bauchgefühl ist da beim rechten, wo die zwei Matrizen drinstehen, ja genau die gleichen, wie links auch drin sind, links auch enthalten sind, drin sein, aber zusätzlich eben noch
das klingt so, als ob Sie mir verkaufen wollen, dass da mehr drin liegt. Ich wäre überzeugt, und bei Ihnen klang es ja so ähnlich, ich wäre überzeugt, wenn eine Person mir eine Matrix sagen kann, die hier drin liegt, aber da nicht. Dann wäre ich bereit, Ihnen zu glauben, vorher nicht. Dort.
Vierfach.
Ah, das heißt, ich kriege diese 1 hier unten nicht weg, egal womit ich multipliziere. 0 benutzt habe. Oder an beiden Stellen steht noch was, aber es geht nicht, dass nur die 1 und 1 verschwindet. Ha. Ja, das ist leider sehr überzeugend. Okay, ich stimme der Mehrheit zu. Diese beiden Mengen sind verschieden. Die Antwort ist nein. Und es ist tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, hier auf der rechten Seite liegt mehr. Ich habe mehr Möglichkeiten, aus diesen beiden Matrizen irgendwas zu basteln, zum Beispiel indem ich nur eine der Matrizen benutze, als hier drüben. Aber Sie haben auch recht, damit, vielen Dank, dass die linke Seite an der rechten Seite drin liegt. Okay. Das war für fortgeschritten. Danke fürs Mitmachen. So. Dann habe ich da unten noch so hingeschrieben, übrigens ist das Erzeugnis von der Einheitsmatrix dasselbe wie das Erzeugnis von minus der Einheitsmatrix und es ist dasselbe wie das Erzeugnis von 2 Drittel, 0, 0, 2 Drittel. Wer erklärt mir, warum das so ist? Warum kommt da jeweils der gleiche Teilraum raus? Warum ist das Erzeugnis gleich? Ja?
Ja, wir können ja die Jochen-Kombination davon ausführen.
Ja. Ja, wie würden Sie denn skalar multiplizieren, um von einer Matrix zur anderen zu kommen, quasi? Also wie kommen Sie
von,
mit welcher? Wie kommen Sie von links in die Mitte? Mit welcher Reellenzahl?
Mit
minus 1, genau. Sehr schön. Wie kommen Sie von ganz rechts mit den 2 Dritteln nach ganz links? Von 1 zu?
Mal 2,5.
Ja, genau. Rechnen der Öffentlichkeit. Danke. Ja. Also man sieht, dass hier immer der gleiche Teilraum erzeugt wird, weil es möglich ist, von jeder Matrix zu jeder anderen durch Multiplikation mit einem Skalar zu kommen. Und dass das geht, liegt daran, dass die reellen Zahlen so toll sind. Also dass wir zum Beispiel für diese Zahl 2 Drittel ein multiplikatives Inverses finden. Wenn wir das nicht hätten, würde das nicht funktionieren. Das heißt, dass Vektorräume über Körpern definiert sind und dass wir die Skalarmultiplikation mit Körperelementen machen, das feiere ich hier kurz und das werde ich noch oft feiern. Man könnte das ja alles allgemeiner machen, über Allgemeinerungsstrukturen. Warum soll man alles über den Körper machen? Aber überlegen Sie mal, wie nervig dann manche Rechnungen werden und manches geht auch gar nicht mehr. Heißt nicht, dass man es nicht machen sollte oder könnte, aber jetzt frag mich, nee. Jetzt möchte ich die Summe bilden von 2 Teilräumen, das kam ja auch in der Definition vor. Und die beiden Teilräume sind Räume, die jeweils von einem Vektor erzeugt werden. Das heißt, wenn Sie jetzt in R3 anschaulich denken, können Sie sich das wirklich wieder als Graden vorstellen. Die eine geht durch 1, 0, 0, die andere geht durch 0, 0, 1 und natürlich durch den Ursprung. Und jetzt möchte ich von diesen beiden Teilräumen die Summe bilden. Die Bastler-Gleichung für Summen von Teilräumen sagte, man nimmt kleine Vektoren aus den einzelnen Teilräumen und addiert die. Und dann darf man da alle Möglichkeiten bilden, alle möglichen Kombinationen. Wenn ich das mache, dann bekomme ich also Möglichkeiten für Vektoren, wo im ersten Eintrag des Tuples was steht, egal was. Und der Rest ist 0, oder es darf ganz hinten was stehen und der Rest ist 0. Ich darf aber auch kombinieren. Wenn ich das also kompakt hinschreibe, bekomme ich die Menge aller Vektoren der Form A0b, wobei A wäre eine Zahl. Und Vorsicht, das ist jetzt auch wieder nicht dasselbe wie das Erzeugnis des Vektors 101. Denn dann hätten wir das gleiche Problem wie bei den Matrizen, dass vorne und hinten nur dasselbe stehen darf, aber etwas unterschiedliches. So, und dann habe ich hier so Beispiele, was für Vektoren in dem Erzeugnis drin liegen und was für Vektoren nicht. Das wäre jetzt der Moment, da Fragen zu stellen, denn ich habe das ohne Kommentare geschrieben. Und wenn Sie möchten, dass ich nochmal erkläre, warum irgendwer. Ja, gut. Ja. Okay. Das waren jetzt Meldungen zu, Sie möchten, dass ich das nochmal erkläre, aber vielleicht ist da eine Frage.
Das ist 0,1,0.
Warum? Warum das nicht drin liegt? Ja, erkläre ich gleich. Ich erkläre beides. Ich erkläre, warum irgendwas drin liegt und ich erkläre, warum irgendwas nicht drin liegt. Der erste Vektor, den ich da hingeschrieben habe, ist 1,0-2. Das heißt, in der Mitte habe ich 0, links und rechts habe ich reelle Zahlen. Und wenn ich mir jetzt die Definition von U1 plus U2 angucke, dann könnte ich für den ersten Teil des Vektors 1, 0, 0 benutzen. Und für den zweiten Teil, da wo hinten die minus 2 steht, benutze ich den Vektor 0, 0, 1, aber ich multipliziere ihn vorher noch skalar mit minus 2. Das heißt, dann bekomme ich 1, 0, 0 und 0, 0, minus 2. Und wenn ich die addiere, kommt genau der Vektor 1, 0, minus 2 raus. Also habe ich es geschafft, den als Summe von Vektoren aus den beiden Teilräumen zu schreiben. Jetzt kommt der Vektor 0, 1, 0. Ich behaupte, dass ich den nicht schreiben kann. Ja, warum nicht? Weil da in der Mitte eine 1 steht und alle Vektoren, die beteiligt sind, mit denen ich basteln darf, haben in der Mitte 0. Egal, womit ich das Skalar multipliziere, da bleibt in der Mitte eine 0. Egal, was ich davon addiere, da bleibt in der Mitte eine 0 und die 0 verwandelt sich nicht plötzlich über Nacht in eine 1. Deswegen liegt 0, 1, 0 nicht in dieser Summe, nicht in diesem Erzeugnis auf der rechten Seite. Hat es ein bisschen geholfen, um anschaulicher zu machen, wie man mit diesen Erzeugnissen rechnet und mit diesen Linearrelationen so ein bisschen? Ja.
Was ist jetzt der Unterschied dazwischen, dass man 0, 1 erst Skalar multipliziert mit minus 2 und den Vektor 0, 0, minus 2?
Die Vektoren minus 2 Skalar multipliziert mit 0, 0, 1 und 0, 0, minus 2 sind gleich. Das ist der gleiche Vektor, nur unterschiedlich hingeschrieben.
Okay, also könnte ich jetzt auch einfach, weil Sie haben ja jetzt speziell gesagt, bei 1, 0, minus 2,
ja,
dass Sie 0, 0, 1 nehmen und das erst.
Ja, genau, weil ich in meiner Erklärung hier war, beim Erzeugnis.
Ach so.
Aber ich hätte natürlich auch, wahrscheinlich haben Sie auf die Mitte geguckt. Wenn ich dahin geguckt hätte, hätte ich das gar nicht weiter begründet. Dann hätte ich einfach gesagt, A ist 1 und B ist minus 2.
Ja,
genau. Ja, das war dann wahrscheinlich Ihr Gedanke. Und danke, das Schöne ist nämlich, dass das zeigt, dass wenn man so verschiedene Darstellungsformen hat, dass es sinnvoll ist, die alle irgendwie im Hinterkopf zu haben. Denn manchmal sieht man das eine schneller und manchmal das andere. Danke, das haben Sie gerade demonstriert. Noch mehr Fragen oder Kommentare? Ich wollte mal ein paar Linearrelationen basteln. So ein bisschen haben wir das jetzt schon gemacht. Und was ich am Ende machen möchte, ist, ich möchte mir eine Menge von Vektoren hernehmen, aus denen man noch ein bisschen mehr interessantes Zeug basteln kann. 1, 0, 1 und 2, 0. Ich darf jetzt also, wenn ich Linearrelationen aus der Menge n betrachte, diese Vektoren mit allem Skalar multiplizieren, was da im Skalar so rumläuft. Und ich darf aus allem, was da noch so rauskommt, dann noch Summen bilden. Zum Beispiel kann ich den Vektor 0, 0, 1 kombinieren, indem ich nämlich den ersten Vektor 1, 0, 1 einfach hinschreibe und um die 1, die vorne im ersten Eintrag steht, wegzubekommen, das ist jetzt quasi der Witz, benutze ich den zweiten Vektor 2, 0, 0 und multipliziere aber vorher mit minus 1,5. Und wenn ich dann kombiniere, kommt genau mein gewünschter Vektor raus. Ein großer Teil der Vorlesung in den nächsten Wochen wird daraus bestehen, dass Sie innerlich das Spiel spielen, wie schnell sehe ich die Linearkombination. Genauso wie es später darum geht, bei Matrizen irgendwelche Sachen schnell zu sehen. Und alle Leute sind da irgendwie unterschiedlich, alle Gehirne machen das irgendwie unterschiedlich. Ich bin gespannt, wie das bei Ihnen allen so laufen wird. Aber da, es wird ganz oft dieser Moment kommen, wo Sie irgendwo drauf gucken und dann geht es darum, sehe ich die Linearkombination oder sehe ich, warum es keine gibt? Sehe ich die Lösung für das Gleichungssystem oder sehe ich, dass es keine gibt? Sehe ich hier an dieser Stelle, wie irgendwelche Gleichungen zusammenhängen? Sehe ich hier bei der Rechnung, wie man irgendwas vereinfachen kann? Sehe ich bei dieser Matrix irgendwelche Eigenschaften? Und geben Sie sich Zeit, da reinzukommen und rauszufinden, was Sie wie schnell sehen, denn es ist wirklich ziemlich individuell. Haben Sie Fragen zum Basteln von Linearkombinationen in diesem kleinen Beispiel? Jetzt habe ich nochmal ein Unbeispiel, nämlich einen Vektor, von dem ich behaupte, dass man ihn nicht als Linearkombination mit m darstellen kann. Und der Witz ist der gleiche wie vorher, da steht halt in der Mitte so eine 1 und die kriege ich nicht hin, weil die beiden Vektoren, mit denen ich basteln darf, in der Mitte 0 stehen haben. Da vermute ich mal, sowas werden Sie dann ganz schnell sehen und dann reichen auch kurze Argumente wie, naja, da steht halt ein 0 und da halt ein 1 oder so. Aber ich habe es Ihnen sogar noch mal hingeschrieben. Ich habe Ihnen eine Linearkombination fiktiv hingeschrieben, die diesen Vektor ergeben könnte. Das heißt, ich tue so, als ob ich vielleicht solche Körperelemente finden könnte, um dann Gleichungen zu sehen, die zeigen, nee, es funktioniert nicht. Denn die Gleichungen, die ich jetzt hinschreiben würde, die müssten ja dann vergleichen, was in den Tupeln jeweils links, in der Mitte und rechts steht. Und durch den Vergleich sieht man dann, es passt nicht. Es gibt keine Kombination von diesen Lambdas und Mühs, die mir liefert, dass eine 0 sich auf magische Weise in 1 verwandelt. Das war mein Beispiel zu diesen ganzen neuen Begriffen. Und jetzt kommt ein Lemma, das uns den Umgang mit Erzeugnissen erleichtert, jedenfalls oft. Auch da vermute ich, es wird wieder einige geben, die sagen, nee, ich finde es cool mit dem Durchschnitt über die Teilräume, damit arbeite ich, damit komme ich gut klar. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die dieses Lemma so toll finden und die lieber mit Mengen von Linearkombinationen arbeiten. Hier ist also das, worum es geht. Wir haben einen Körper K, wir haben einen K-Vektorraum V und jetzt haben wir eine Teilmenge M von V, also einen Haufen Vektoren, und wollen verstehen, was das Erzeugnis von M ist. Die erste Aussage, das habe ich bisher schon ganz häufig gesagt, aber wir haben es noch nicht bewiesen, das Erzeugnis von M ist überhaupt ein K-Teilraum. Das ist vielleicht nicht so überraschend, weil es ein Durchschnitt von Teilräumen ist, aber okay, wir gucken uns das nochmal an. Und jetzt kommt's. und den schönen Handflächen. Cool. Heißt ja auch, Stichwort Übungsaufgaben, wenn Sie sehen wollen oder sehen sollen oder gefragt werden, ob irgendwas in einem Erzeugnis liegt, dann haben Sie mit diesem Lemma eine ganz gute Anleitung, wie Sie danach gucken können. Das sind doch alles gute Gründe, das zu beweisen, würde ich sagen. Nur wo? Das macht Platz. Und dann können wir nochmal ganz schön üben, mit den ganzen Sachen umzugehen. Mit den ganzen Gruppen. Thank you. multipliziert mit Lambda immer noch in all diesen U's, also im Durchschnitt. Nenne ich das mal, das eine Ding heißt jetzt W, die Menge der Linearkonvention nenne ich L, L-Linearkonvention. Sei L die Menge aller Paar-Linearkonventionen in L. Da ist sie, unsere Abkürzung. Zu zeigen ist jetzt L gleich W. Das heißt, wir haben zwei Inklusionen und ich möchte damit beginnen, dass L in B drin liegt. Ich behaupte, dass das kurz geht. Und hier steht ausdrücklich Teilmenge, also so rund, und nicht irgendwas anderes. Ich hoffe, man kann das erkennen. Warum liegen alle Linearkonvektionen, die ich mit Elementen aus M basteln kann, in W? Naja, W ist ja ein Teilraum. In dem Moment, wo ich irgendwas innerhalb von M bastel ich innerhalb von B. Und bei Teilräumen fliege ich nicht raus, wenn ich irgendwas Skalar multipliziere oder daraus Summen bilde oder sowas mehrfach verschachtelt mache. Und das ist ja das, was bei Linearkonjunktionen passiert. Bei der Linearkonjunktion nehme ich Vektoren, multipliziere sie mit irgendwelchen Skalaren und was rauskommt, wird dann vielleicht noch addiert. Aber das sind alles Rechenoperationen, die innerhalb eines Teilraums funktionieren, wo ich niemals rausfliege. Das heißt, wenn ich aus M irgendwas bastle, dann kann ich auf jeden Fall aus diesem W nicht rausfliegen. Und das ist die erste Inklusion. Dies gilt, das heißt, hier ist sinnvoll, dass wir uns vorher überlegt haben, dass W ein Teilraum ist. Alle K-Linear-Kombinationen in M, ich schreibe mal innerhalb des Teilraums, des K-Teilraums sollte ich schreiben, Teilraums W. Linearkonjunktion schreibe. Was passiert? Na, die Vektorraumrechenregeln sagen mir doch, dass ich dann ein Distributiv gesetzt habe, sodass ich den Skalar, also quasi per Ausmultiplizieren, vor diese ganzen einzelnen Summanden schreiben kann. Und dann stehen da wieder Körperelemente und Vektoren, das heißt, es ist auch wieder nur eine Linearkonjunktion. In anderen Worten, skalare Vielfachen von Linearkonjunktionen sind auch einfach nur Linearkonjunktionen. Aber das folgt aus den Rechenregeln im Vektorraum. Deswegen schreibe ich da auch was Thank you. Sachen so anfange, dann gucke ich einfach, ob ich da irgendwas vereinfachen kann. Aber selbst wenn nicht, bei einer Linearkombination hat ja niemand gesagt, dass da keine Vektoren doppelt vorkommen dürfen an verschiedenen Stellen. Also schreibe ich einfach alles hintereinander und habe eine Linearkombination mit n. Summen von K-Linearkombinationen in M sind auch wieder K-Linearkombinationen in M. Ich habe gerade null Zeit gefunden. Wie bitte? Wann fangen wir mal an? Viertel nach zwölf? Ich muss mich kurz sammeln. Ich dachte, wir sind so kurz vor Schluss. Sehr komisch. Na dann. Wo war ich denn? Daher ist mit dem Teilraumkriterium. Und ich habe mir gemerkt, dass es Lemma 3.8 war. Danke für den Hinweis. Warum M da drin liegt. Wieso kann ich die Vektoren aus M als Linearkombination in M schreiben? Wie mache ich das? Jemand einen Vorschlag? Darauf läuft es ja hinaus, oder? Wenn ich sehen will, dass die Menge M hier, bla, der M enthält, wenn ich sehen will, dass die Menge M in L drin liegt, dann muss ich mir überlegen, dass ich die Vektoren aus M selber als Linearkombination in M schreiben kann. Aber wie? Schmetterle? Wenn M die leere Menge ist, dann kann ich da eh gar nichts machen. Dann reden wir die ganze Zeit nur über den Nullvektor. Aber wenn da irgendwas drin liegt, wie kann ich das jetzt als Linearkombination schreiben? So. 1 ist Körper ist mal V. Die Vektorraumregeln sagen, dass das stimmt, was da steht. Das ist V2 Teil A, glaube ich. Und das ist eine Linearkombination. Also kann ich die Leute aus M als Linearkombination schreiben. Das schreibe ich mal so hin. Für alle V aus M. Also liegt L da wirklich drin. Und dann basteln wir gleich alles zusammen. Denn jetzt haben wir mit L einen Teilraum gefunden, der M enthält. Und der deswegen bei dieser Durchschnittsbildung da oben, die da nochmal steht, vorkommen muss. Das heißt, einer der Teilräume U auf der rechten Seite ist unser L. Und wenn L bei der Durchschnittbildung vorkommt, dann heißt es ja, dass der Durchschnitt in L liegt. Also liegt W in L. Und das schreibe ich jetzt hier unten hin als aus der Definition des Erzeugnisses des Volkes. Und Sie dürfen sich beschweren. Und wir haben jetzt schon gesehen, also ich hoffe, dass ich Sie überzeugen konnte, aus dem, was wir bisher gesehen haben, dass manchmal die formale Definition Vorteile hat, weil man da Dinge gut sehen kann, und manchmal ist aber die Vorstellung mit den Linearkombinationen irgendwie einfacher oder intuitiver, oder man kann dann besser sehen, ob irgendwas in einem Erzeugnis liegt oder nicht. Das habe ich hier als Merksatz formuliert, merkt Sätze und die sind zu lang, um sie gemeinsam zu sagen. Aber ich dachte, das ist vielleicht hilfreich. Wenn ich das Erzeugnis einer Menge anschaue in einem Vektorraum, dann tritt ich mir in Wirklichkeit den kleinsten Teilraum an, der diese Menge enthält. Formal ist es der Durchschnitt über alle Räume, die Menge enthalten. Und man kann sich aber auch merken, dass es die Menge aller möglichen K-Linear-Konjunktionen ist. Okay, das mit den Zutaten und mit dem Kuchen und so, das habe ich, glaube ich, jetzt schon erzählt. Wenn Sie andere gute Ideen haben für eine Veranschaulichung, dann immer her damit. Dann noch Zeit. Auch wenn ich ein paar Minuten abziehe, weil ich gucke, ob Sie am Ende noch Fragen zur Klausur haben. Ich freue mich schon, weil jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir wieder über Abbildung sprechen. Auf also Couragen, Strukturen und. Zum Beispiel feiert man in anderen Vorlesungen sowas wie Stetigkeit oder Differenzierbarkeit, ist auch toll. Aber hier halt nicht so wichtig. Hier gucken wir uns halt andere Eigenschaften an. Ich möchte gerne Folgendes haben. Wenn ich zwei Vektorräume sehe, über den gleichen Körper K und eine Abbildung, dann möchte ich gerne Wörter dafür haben und irgendwie entscheiden können, ob die Abbildung die Vektorraumstruktur respektiert oder nicht. Also genauso wie immer in dieser Vorlesung möchte ich, wenn ich eine algebraische Struktur sehe, mir strukturerhaltende Abbildungen angucken. Was liegt also näher, als zu definieren, was ein Vektorraumhomomorphismus ist? Hey, ja, ja, sehen Sie, das ist das, was ich mir wünsche. Eine Laola-Bildung. So. Nur damit man klar ist, was der Standard wäre. Dankeschön. So. Wir haben ein Körper K. Wir haben zwei Vektorräume, V und W, beide über dem gleichen Körper K, und das ist wichtig, der Körper ist derselbe. Eine Abbildung Phi von dem einen Vektorraum V in den anderen Vektorraum W, und ja, die dürfen auch gleich sein, heißt K-Vektorraum-Homomorphismus, und das ist ein sehr langes Wort, das werde ich natürlich abkürzen bei erster Gelegenheit. Und eine andere, total gängige Bezeichnung dafür, die ich auch häufig verwende, ist K-lineare Abbildung. Wenn Sie das Wort lineare Abbildung hören oder k-lineare Abbildung, dann ist die richtige Assoziation wahrscheinlich Vektorraumhomomorphismus. So, was muss eine Abbildung können, um sich diesen Namen zu verdienen? Sie muss vom richtigen Startbereich zum richtigen Zielbereich gehen, ja okay, also von A nach B. Und sie muss die Vektorraumstruktur erhalten. Und wir haben hier wieder zwei Eigenschaften, die zusammen die Homomorphie-Eigenschaft machen. Und die sind ganz natürlich. Denn natürlich soll man sich mit der Addition von Vektoren vertragen. Okay? Das ist also nichts anderes als ein Gruppenhomomorphismus zu sein. Auf den Gruppen V mit seiner Addition und W mit seiner Addition. Und dann soll man sich bitte auch noch mit der Skalarmultiplikation vertragen. Und hier funktioniert alles, weil wir den gleichen Körper haben. Das heißt, die Skalare kommen bei beiden Vektorräumen aus dem gleichen Körper. Und dann ist alles schön. Dann braucht man nur die Verträglichkeit damit. Das heißt, es ist egal, ob ich zuerst addiere oder zuerst abbilde. Es ist auch egal, ob ich zuerst Skalar multipliziere oder zuerst abbilde. Und fertig ist mein Vektorraumhomomorphismus. Was für Fragen haben Sie jetzt schon, bevor wir noch über weitere Wörter sprechen und uns Beispiele angucken? Stimmen Sie mir zu, dass wenn man Homomorphismen ein paar Mal gesehen hat, dass das dann nicht mehr überraschend ist, was hier passiert? Gut, schön, danke. Ja.
Ich habe gerade gesagt, dass diese erste so ähnlich zum Gruppenhomomorphismus ist.
Ja.
Können Sie die Erklärung dazu nochmal?
Aber selbstverständlich. Wenn Sie sich den Teil der Homomorphie-Eigenschaft angucken, der sich auf Plus bezieht, da Zukunft wieder mit Homomorphie-Eigenschaft abkürzen. Der Kern ist auch das, was man denkt. Da vergessen wir auch die Skalare erstmal. Und der Kern besteht einfach aus allen Vektoren, die beim Abbilden auf dem Nullvektor des Zielvektorraums landen. So. In anderen Worten ist ein Vektorraumhomomorphismus einfach nur ein Gruppenhomomorphismus von diesen Vektorräumen, also von dem einen in den anderen, bezogen auf die Gruppe, der zusätzlich noch eine Rechenregel für die Skalarmultiplikation erfüllt. Und es hilft manchmal, sich das vorzustellen, vor allem dann, wenn Sie irgendwas beweisen sollen, denn wenn Sie vergessen, dass Sie Gruppenhomomorphismen kennen, dann vergessen Sie auch, was Sie da alles schon wissen und dann rechnen Sie Sachen nach, die Sie überhaupt nicht nachrechnen müssen, sondern die Sie zitieren können. Beispiel. Eins habe ich vorbereitet, aber ich kann da gerne noch ein bisschen ausdehnen und Ihnen noch andere Beispiele zeigen. Das, was ich vorbereitet habe, bezieht sich auf R² als Vektorraum über den Körper R. Das heißt, wir haben jetzt die Tupel, die einträgigen Tupeln sind reelle Zahlen, das haben wir schon gesehen. Und die Abbildung Phi, die soll jetzt von R² in sich selbst gehen. Das heißt, solche Tupel mit reellen Zahlen werden wieder auf Tupel mit reellen Zahlen abgebildet. Und man kennt das als Projektion, deswegen habe ich das hier direkt so eingeführt. Hier machen wir Projektion auf die erste Komponente. Das heißt, ein Vektor der Form xy wird abgebildet auf den Vektor x0. Die erste Komponente bleibt, wie sie ist, die zweite wird auf 0 gesetzt. Sie könnten das auch andersrum machen, also auf 0y abbilden. Das wäre dann Projektion auf die zweite Komponente. Und wenn Sie Lust haben, sich anschaulich vorzustellen, in R², was da passiert, total gerne, machen Sie es. Und ich kann auch später Bilder rein. Aber jetzt möchte ich mit Ihnen besprechen, warum das ein Homomorphismus ist. Wir haben zwei Dinge nachzuprüfen. Eins bezieht sich auf die Addition in den Vektorräumen, einmal beziehen wir uns auf die Skalarmultiplikation. Und die Rechnung habe ich Ihnen hingeschrieben. Zuerst nur die Addition. Wir müssen uns erinnern, wie die Addition funktioniert. Die funktioniert komponentenweise. Und wenn ich komponentenweise addiere und dann abbilde, dann projiziere ich halt auf die erste Komponente nach der Addition. Und das ist die Summe der ersten beiden Komponenten. Das heißt, natürlich kommt da dasselbe raus, wenn ich erst projiziert und dann verknüpft habe. Das ist keine große Überraschung. Und genauso bei der Skalarmultiplikation. Natürlich ist es egal, ob ich zuerst die beiden Einträge mit den gleichen Körperelementen verknüpfe und dann die eine Komponente auf 0 setze oder andersrum. Das ist also nicht besonders überraschend, glaube ich, denke ich. Wenn ich so in Ihre Gesichter gucke, Sie wirken leicht gelangweilt. Kern und Bild können wir uns noch angucken. Der Kern besteht aus allen Elementen in diesem Vektorraum, also in R², die auf den Nullvektor gehen. Und wenn wir überlegen, was die Abbildung macht, die setzt ja die eine Komponente sowieso auf 0, das heißt, da ist egal, was da vorher stand. Aber die andere Komponente, die muss vorher 0 gewesen sein, ansonsten haben wir keine Chance. Dementsprechend ist der Kern genau die Menge aller Vektoren, die in der ersten Komponente, also da, worauf projiziert wird, eine 0 stehen haben. In der zweiten Komponente darf irgendwas stehen, das ist völlig egal. Insbesondere ist diese Abbildung nicht injektiv, denn wir werden auch für Vektorräume zeigen, dass Injektivität gleichbedeutend ist damit, dass der Kern nur aus dem Nullvektor besteht, jedenfalls wenn wir einen Homomorphismus haben. Und das Bild besteht aus allen Vektoren, die nur in der ersten Komponente etwas von 0 Verschiedenes stehen haben können und bei denen die zweite Komponente 0 ist. Also genau das, was man denkt. Und deswegen lebt diese Idee auch wesentlich allgemeiner, als ich sie hier beschrieben habe. Sie können sich bei jedem Vektorraum dieser Bauart, sage ich mal, Projektionen überlegen auf Teilräume. Also nicht nur so wie hier auf solche Komponenten, sondern man kann das verallgemeinern, dass man auf Teilräume projiziert und sich dann quasi nur die Teile der Vektoren anschaut, die dort leben. Ganz allgemein gesprochen, ganz anschaulich gesprochen. Was für Fragen haben Sie? Brauchen Sie Beispiele für Bilder oder Urbilder? Wollen Sie da noch irgendwas sehen? Wollen wir sowas wie injektiv-sujektiv besprechen und sowas? Da sehe ich jetzt Leute, die nicken. Okay, dann. Da ist nur die Frage, wie viel Spaß wir haben und wie lange. Ich wische hier mal so ein bisschen. Und überlegt sich einfach, was Sie sehen möchten. Also, womit ich anfangen soll. Da muss ich das nicht mehr entscheiden. Was möchten Sie gerne sehen? genickt haben. Jetzt müssen Sie eine Meinung haben.
Das mit dem Bild.
Das mit dem Bild? Warum das Bild das ist?
So, das erzeugt das Erlebnis.
Ah.
Wie aus dem Bild das erzeugt.
Wie aus dem Bild das Erzeugnis wird. Wir können ja mal von vorne durchquatschen und dann schaue ich, wo ich vielleicht noch was Zusätzliches hinschreiben sollte. Moment, dann brauche ich die Tafel jetzt doch mal hier. So, dann ist das, glaube ich, so sinnvoller. Jedenfalls für Sie. Und was man jetzt am Video genau sieht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich laufe ich einfach aus dem Bild. Tschüss. Das Bild von Bibel besteht aus allen Bildern, also aus allen Vektoren, nachdem ich sie abgebildet habe. Okay? So, wenn ich das jetzt mache, dann schreibe ich also alle Bilder hin. Die Abbildung sagt, ich behalte die vordere Komponente und setze die zweite auf 0. Das heißt, dann bekomme ich alle Elemente der Form a, 0, wobei der ursprüngliche Vektor aus a Quadrat kam. Ist das noch okay? Gut. Das heißt aber ja, ich brauche diesen zweiten Eintrag b gar nicht, wenn ich die Menge so hinschreibe. Ich schreibe einfach hin, das ist die Menge aller Vektoren a, 0, wobei a eine reelle Zahl ist. Denn so sehen ja alle Bilder aus. Und ich kriege auch wirklich alle möglichen reellen Zahlen in der ersten Komponente, denn für das x da vorne darf ich ja alle reellen Zahlen einsetzen. Das heißt, eigentlich scheint nur das letzte Gleichheitszeichen ein Problem zu sein. Ist das so? Wollen wir uns das nochmal genauer angucken? Das letzte Gleichheitszeichen? Erste Frage. Warum liegt der Vektor 1, 0 im Bild von Pi? Wer kann mir erklären, warum der im Bild liegt? Da müssen Sie mir einfach nur Rubel sagen zum Beispiel. Wie kann man das machen? Ja. Stimmt. Genau, wenn ich 1, 0 nehme und mit Phi abbilde, dann bleibt der Vektor gleich. Und die zweite Komponente war ja schon 0. Da passiert gar nichts mehr. So. Wenn 1, 0 mit Phi ist 1, 0. Oh, das wäre so eine schöne Übungsaufgabe. Schade, ich habe, glaube ich, die nächste Serie, die nächste Weile schon gefertigt. Ah, vielleicht für die Weihnachtsserie. Ich habe jetzt meine Kurve von Sachen gerade. Auf welchen Teilraum muss man das einschränken und wie muss man das Bild definieren, damit das eine projektive Abbildung wird? Oh, okay, Arbeitsgruppe formulieren. Nicht jetzt nicht vollquatschen. Der Vektor, der da steht im Erzeugnis, liegt also im Bild. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Das Erzeugnis besteht aus einem skalaren Vielfach, richtig?
Ja, weil in einem Vektor ja
zusammenhängen, beweisen will. Wir haben dann so ein Lemma, das aussieht wie bei dem Lemma über Gruppenhomomorphismen, mit schönen Eigenschaften, das machen wir jetzt alles für Vektorräume nochmal. Aber wie Sie sehen werden, geht es super schnell, denn es gibt ja Gruppen und wir können das zitieren. Wie sieht es mit Subjektivität aus? Wir haben das Bild hingeschrieben. Subjektivität würde bedeuten, das Bild ist alles, der komplette Zielraum. Ist das hier so? Ist das Erzeugnis von 1,0 der ganze R-Quadrat? Was denken Sie? Also hier ist Injektivität irgendwie raus. Was ist mit Subjektivität? Ah, okay, da sehe ich noch mehr Leute. Das finde ich schön. Dann gucke ich mal nach dem. Ja.
Nein, das ist zum Beispiel bei
3 Quadrat. Also nochmal, Sie haben gesagt, bei 3. Und Multiplikation mit einem festen Skalar definiert auch immer einen Vektorraum-Homomorphismus. Das wird eine Übungsaufgabe. Das ist die nächste oder übernächste Serie, habe ich wieder vergessen. Und das ist ein sehr guter Moment, um zu unterbrechen. Dann stehe ich nämlich jetzt noch für Fragen zur Verfügung, falls ihr noch irgendwas einfällt dazu oder zur Klausur am Donnerstag. Ich habe mitgekriegt, einzelne Leute haben noch Fragen. Da wäre dann jetzt eine gute Gelegenheit. Was haben Sie noch? Was für Fragen fallen noch ein? Dazu oder zu Donnerstag? Ich kann auch Video und Audio ausmachen, wenn Sie sich dann wohler fühlen. Dann sage ich mal Tschüss am Video und mache ja alles.